Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Heute begrüßen wir einen Macher, der künstliche Intelligenz nicht als Spielerei, sondern als Betriebssystem für produktive Arbeit versteht. Felix Schlenter ist Gründer und Geschäftsführer von AI First, einer Initiative, die den deutschen Mittelstand dabei unterstützt, KI schnell, sicher und wirksam in den Alltag zu bringen. Als ehemaliger Tech-Geschäftsführer und langjähriger B2B-Softwarepraktiker verbindet Felix unternehmerische Erfahrung mit einem sehr pragmatischen Blick auf Umsetzung. Welche Use Cases zahlen wirklich auf Wertschöpfung ein? Welche Governance beschleunigt statt zu bremsen? Und wie gelingt es, Teams so zu befähigen, dass KI nicht nur ausprobiert, sondern skaliert wird? Mit Formaten wie der AI First School und dem AI Collective baut er außerdem eine Community, die Verantwortung, Kompetenz und Tempo zusammenbringt. Willkommen bei Back to the Future of AI, Felix Schlenter.
Heute freue ich mich riesig, leider nicht in Persona, aber dafür mit umso mehr Enthusiasmus, umso viel mehr Enthusiasmus und schon der erste Verhaspler. Ach, fangen wir mal neu an. Ich bin so aufgeregt. So, heute freue ich mich riesig, dass der Felix Schlenter bei uns ist. Zwar nicht physisch, aber dafür sind wir mit umso viel mehr Enthusiasmus heute vor der Kamera. Und ja, nachdem ich ja bei dir sein durfte, Felix, freue ich mich riesig, dass du heute im Back to the Future of AI Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ja, hi Alex und danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch.
Super. Ja, du weißt ja, wir machen das so, mit dem DeLorean reisen wir einmal in die Vergangenheit und dann reden wir auch noch über die Gegenwart und die Zukunft. Vielleicht, die meisten werden dich sowieso kennen, aber wer dich noch nicht kennt, vielleicht kurz, ja, du bist ja so ein Rising Star, würde ich sagen, in der deutschen KI-Szene. Wie hat das denn alles angefangen für dich?
Ja, also bringst du mich jetzt in Verlegenheit damit, aber ich würde sagen, vielleicht New Kid on the Block. Ich bin so ein Gewächs aus der Berliner Software-Startup-Welt. Da bin ich so in meine ersten Jobs gestolpert und wir hatten damals KI in unseren Produkten, insbesondere so Natural Language Processing-Algorithmen, womit wir Verschlagwortung von Millionen von Freitext-Feedbacks für Kunden gemacht haben, um daraus so Insights zu generieren, wie man das Kundenerlebnis verbessern könnte, Produkte verbessern könnte, was so für Probleme bei Kunden, die digital was eingekauft haben, aufgetreten sind. Und das war das, was damals KI genannt wurde. Mhm. Und ich würde sagen, den richtigen eigenen Start mit KI hatte ich wie so viele, als dann ChatGPT rauskam. Vorher tatsächlich dann noch relativ wenig gemacht, aber dann war für mich halt relativ schnell klar, was passieren wird. Und ich bin dann in das Unternehmen nochmal zurückgekehrt, wo wir die NLP-Algorithmen im Produkt hatten, um Feedback auszuwerten. Nachdem die in eine sehr missliche Lage geraten und in eine Insolvenz geschlittert sind. Ich aber dachte, hey, da ist eigentlich noch total viel Substanz in der Firma. Und es gab dann ein Private Equity-Unternehmen, was sie aus der Insolvenz gekauft hat. Und ich bin dann als Geschäftsführer dort mit an Bord gekommen, um diesen Turnaround zu managen nach der Insolvenz. War vorher Venture Capital finanziert, also viel fremdes Geld und starker Wachstumskurs. Jetzt hat sich das Spiel verändert, es ging eher um Profitabilität und eher etwas robuster zu wachsen und dafür langfristig solide aufgestellt. Dafür mussten wir aber ungefähr 80% des Personals, also war schon raus im Zuge der Übernahme und meine Aufgabe war es jetzt mit 80% weniger Leuten den Umsatz zu halten. Und da habe ich mir dann diese ganze Firma von oben nach unten, links und rechts angeschaut und dachte mir, hey, wir sind ein komplett digitales Unternehmen, wir entwickeln Software, wir haben eine Software, in der halt Millionen von unstrukturierten Datensätzen, nämlich Kundenfeedbacks, verarbeitet werden und haben dann angefangen, ganz viel mit LLMs in unsere Prozesse, Arbeitsweisen und die Produktwertschöpfungskette zu experimentieren, zu integrieren und dort die ersten Use Cases umgesetzt. Und das war 2023. Den ganzen coolen Scheiß, den wir heute nutzen können, gab es damals noch lange nicht. Ja, das war so die erste Version, wo es GitHub Copilot gab und GPT 3.5 haben wir dann losgelegt und so. Also es war alles noch wild, aber die ersten Dinge haben einfach funktioniert. Ne? Wir haben Wir haben irgendwie im Customer Support haben wir so die Top 10 wiederkehrenden Anfragen, haben wir halt dann wegautomatisiert. Wir haben im Sales sämtliche Lead-Qualifizierung, Vor- und Nachbereitung von Terminen gemacht. Wir haben im Marketing so eine Content-Pipeline aufgebaut. Das, was halt damals möglich war, aber das hat uns schon echt nach vorne gebracht. Und vor allem im Produkt war das super spannend, weil wir auf einmal nicht mehr diese NLP-Algorithmen über die ganzen Texte haben laufen lassen, sondern halt LLMs und konnten halt viel, viel mehr Insights aus diesen Daten rausziehen und die nächsten Actions so für die Kunden vorbereiten. Und ja, das war ein wildes Jahr und so hat das alles für mich angefangen.
Super spannend, super spannend. Und auch keine leichte Aufgabe, ne? Dann, wenn man wirklich als CEO in einer insolventen Firma startet, mit Private Equity hinten dran, die ja auch gewisse Erwartungen haben. Inwiefern siehst du das bei manchen Kunden, dass denen vielleicht so ein Burn Your Ships oder No Way Back fehlt, so als ultimative Motivation?
Ja, das war für uns natürlich, also wir standen halt mit dem Rücken zur Wand und also so viel zu verlieren gab es halt nicht unbedingt. Ne? Also die Firma war schon in einer sehr schwierigen Situation. Jetzt ging es halt darum, das war schon so ein Point of No Return. Und dann ist es natürlich viel, viel einfacher, Momentum zu erzeugen und halt sehr, sehr tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen. Und das sehe ich schon. Also wir arbeiten jetzt viel mit Mittelständlern. Gibt es halt eine 50- bis 100-jährige Historie. Du hast es ja auch so schön in meinem Podcast gesagt, fand ich total gut, weil ich dachte, ja, so ist es. Die haben halt irgendwann ein richtig geiles Produkt gebaut, was viele Leute einfach kaufen wollten. Und es hat halt einfach jahrzehntelang super funktioniert. Und jetzt gerade ändert sich halt dieses Spielfeld ein Stück weit. Aber dieser Veränderungsmuskel und vor allem mit Geschwindigkeit sich zu verändern, der ist halt gar nicht so da. Und deswegen, klar, manchmal solche Events kennt man ja auch vielleicht nicht nur aus dem Business, sondern auch sonst aus dem Leben, wo einfach was passiert, wo man sagt, wo man keine andere Wahl hat, als sich stark zu verändern, kann ja auch manchmal helfen, sich neu zu erfinden.
Das heißt also, irgendwie viele Firmen kommen dann trotzdem noch durch und das ist dann eher so ein palliatives Format, anstatt so ein Schlag und dann. Ja, spannend. Und vielleicht noch eine Frage. Die Leute, die dann noch in der Firma waren, wie hast du die erlebt? Weil man sagt ja oft dann, die guten Leute verlassen eigentlich das Unternehmen und es bleiben nur noch die übrig, die keiner wollte. War das da auch so? Oder hattest du schon Leute auch, die dann noch Lust hatten, den Karren rumzureißen? Und wie hast du die motiviert damals dann?
Ja, also es war auf jeden Fall herausfordernd. Ne? Ich glaube, sowohl auf Mitarbeiter- als auch auf Kundenseite mussten wir echt ein neues Narrativ, eine neue Story nach vorne entwickeln, die halt motivierend ist und irgendwie auch so ein bisschen inspiriert. Ich würde sagen, wir hatten eher die Leute da, die halt echt noch daran geglaubt haben und die irgendwie sich verbunden gefühlt haben mit dieser Company. Und das war echt ein sehr stark zusammengewachsenes Team. Und ich glaube, was damals sehr geholfen hat, war, jede einzelne Person in der Rolle, in der sie war, nochmal zu enablen, eine viel größere Wirkung haben zu können und die eigenen Talente und Fähigkeiten, die sie mitgebracht haben, einfach nochmal stärker auszuspielen, weil ich meine, wir hatten da jetzt kein großes mittleres Management mehr oder irgendwas, ja, wir mussten einfach extrem nach vorne marschieren und mit einer kleinen Anzahl an Leuten das wuppen, was vorher viel, viel mehr Leute gemacht haben, wo natürlich auch Overhead und so weiter gewachsen ist, der vielleicht manche Leute, die dann auch aus so einer Situation heraustreten und auf einmal viel mehr Verantwortung übernehmen und da Dinge leisten, die man vorher nicht so für möglich gehalten hätte. Krass, und ich erinnere mich noch an unsere Engineers, als wir wir hatten auch sehr viel technische Schuld uns aufgebaut und standen auch produktseitig echt, war die ganze Zeit die Frage, bauen wir das halt auf der grünen Wiese nochmal neu? Aber heute würde man sagen, mit den Coding Agents, die es gibt, ja klar, machen wir das. Aber damals gab's das halt nicht. Ja? Also, wir mussten halt die ganze Zeit überlegen, was bauen wir neu und was refactoren wir? Und ansonsten manche Features haben Monate gedauert, bis wir dann ein kleines Feature, bis wir dann irgendeinen Knopf irgendwo ran programmiert hatten. Ja? Unvorstellbar heute. Aber das war halt die Situation. Und als wir die dann als wir da dann reingegangen sind, gesagt haben, hey, lasst uns mal schauen, wie wir hier KI in unserem Entwicklungsprozess nutzen können. Und die auf einmal gemerkt haben, okay, krass, crazy, ja, ich kann ja jetzt auf einmal Dinge, auf die ich selbst gar keinen Bock hatte, irgendwie diesen Code aufzuräumen, viel, viel stärker KI unterstützt machen lassen, um viel mehr Zeit eigentlich für die spannende Arbeit zu haben. Das war so ein, waren so coole Momente und dann hat sich auch Momentum dahingehend aufgebaut. Und gab natürlich auch tausend Sachen, die nicht funktioniert haben. Ja, also das will ich jetzt nicht unter den Tisch kehren. Wir hatten dann halt noch ein paar, zwei Entwickler auch von dem, von den zentralen Teams aus dem PE bekommen, die uns dann geholfen haben, wirklich nur KI-Use-Cases umzusetzen. Das hat halt dann schon noch geholfen. Aber ja, gab natürlich auch super viel, was nicht geklappt hat.
Das ist schon krass. Das ist schon krass. Vor allem, was lustig ist, also du erzählst jetzt ja von vor so umara 3 Jahren, wird der Bayer sagen. Ja. Und ich, aber I feel you. Also es fühlt sich, ich kann mich da auch zurückerinnern. Und wahrscheinlich, genau, gibt es irgendwann so Pre-ChatGPT und After-ChatGPT live. Also es ist schon verrückt, ne? Manchmal habe ich Leute hier, die machen seit 40 Jahren Datenzeugs und die erzählen dann noch so wie der Steven Probst von Jurassic Park und diesem Supercomputer. Aber auch was du erzählst, ist schon entsprechend weit weg, ja. Und du hast vollkommen recht. Vor allen Dingen, okay, was waren dann so die nächsten Steps? Also dann hast du das irgendwie den Kahn irgendwie rumreißen können oder wie ging es dann weiter?
Ja, genau. Also wir haben es dann geschafft, wieder so auf so einen Kurs von 20% Wachstum mit einer 20% Marge zu kommen. Also so eine Rule of 40, sagt man ja so, ne? Das war dann das Ziel und da sind wir dann so wieder hingekommen und hatten halt eine anständige Roadmap gebaut, wie wir jetzt das Produkt auch AI first gedacht, also wie können wir eigentlich den Wert, den wir zum Kunden bringen können, mit KI schneller und oder besser erreichen. Da waren wir dann wieder und hatten das dann stabilisiert. Ich habe dann gemerkt, dass ich in dieser Konstellation, das nicht mein Sweet Spot war, ja, weil ich eigentlich gemerkt habe, es juckt mir in den Fingern, mich unternehmerisch voll auszuleben. Und ich hatte dort eine tolle Plattform dafür. Aber am Ende hatte ich doch unterschiedliche Stakeholder. Ja, ich habe dann einen CTPO, der fürs Tech und Produkt verantwortlich war und eine kommerzielle Geschäftsführerin noch eingestellt und eingearbeitet, die das bis heute auch super machen und weiterentwickeln. Und ich hatte in dem Jahr schon erkannt, dass mich dieses KI-Thema halt so sehr reizt, dass ich wusste gar nicht, was ich machen will, nur dass ich 100% meiner Zeit in diesem Feld verbringen möchte. Und ja, genau, also nach einem Jahr ungefähr bin ich dann da raus, hatte das noch übergeben und habe mich dann erstmal solo selbstständig gemacht.
Und wie war das so? War das der kurze Exkurs? War das aufregend oder hast du da irgendwie Angst gehabt?
Ja, natürlich. Ja, klar, das war total aufregend, weil ich dachte ja, ich durfte immer sehr unternehmerisch arbeiten, aber eben für andere, was super war, mega viel gelernt, immer tolle Chefs gehabt, die haben mir alle immer ein größeres Paar Schuhe vor die Tür gestellt, wo ich eigentlich reinwachsen musste. Aber trotzdem dachte ich manchmal so, ja, ich wüsste das ja alles so viel besser. Und jetzt hatte ich ja das erste Mal die Chance, das alles besser zu machen. Und dann habe ich gemerkt, ist ja doch gar nicht so einfach. Und man hat einfach manchmal Entscheidungen mit Trade-offs, die nicht so trivial sind zu treffen. Und was ich dann gemerkt habe, war, wie schwierig das eigentlich ist, mich zu positionieren und erstmal zu definieren, was will ich denn hier überhaupt anbieten und für wen eigentlich, wusste ich gar nicht. Ne? Und deswegen das war Anfang 2024 sind wir dann und damals, zumindest in meiner Zielgruppe, ja, so Mittelständler, paar hundert Mitarbeitende bis 100 Millionen Umsatz, eher digitales Geschäftsmodell, aber mit Historie. Das war so die Zielgruppe. Und dann damals war es halt, konnte ich halt durchs ganze Land tingeln und erstmal erzählen, was ist KI überhaupt und warum ist das jetzt wichtig und so. Ich muss das zumindest nicht mehr erklären, aber das war damals noch so. Aber es gab noch Es gab noch so gar keine Dienstleistung, vor allem jetzt für so Gen-AI und LLMs. Ja, das war alles noch so, da hast du dann halt mal einen Workshop gemacht und gezeigt hat, wie ChatGPT funktioniert. Aber das war natürlich klar, das hat dann auch nicht die Nadel irgendwie großartig weiter bewegt. Und gleichzeitig habe ich natürlich gemerkt, dass das, was ich da vorher gemacht habe, das ist jetzt nicht unbedingt so anwendbar auf so ein traditionelles Unternehmen, wo es auch so, wie du auch schon anfangs richtig gesagt hast, noch irgendwie ein bisschen zu gut läuft, um zu sagen, hey, wir drehen jetzt hier mal unsere Prozesse und unser Geschäftsmodell. Und man muss auch sagen, damals war die KI ja auch noch eine ganz andere, als das heute ist. Also die technischen Fähigkeiten waren ja auch noch ganz, ganz woanders, ja. Und das war ja so ein bisschen so das Gemengelage. Und da habe ich dann aber einfach weitergemacht und bin halt dann erstmal da rausgekommen, dass ganz, ganz viel bei dieser Befähigung von den Menschen am Unternehmen eigentlich hängt. Und so habe ich dann halt ein Programm entwickelt, wo wir wirklich am Anfang so ein Zielbild entwickelt haben und von da aus dann von der Geschäftsführung bis zur breiten Belegschaft erstmal alle Menschen, die am PC arbeiten, in ihren unterschiedlichen Rollen, erstmal in die Anwendung überhaupt mal von KI gebracht haben. Ja, das war so der erste Schritt, Level 1, individuelle Produktivität, um von da aus dann weiterzugehen in die Prozesse und dann ganz oben auch ins Geschäftsmodell gucken zu können. Aber meine Erfahrung war damals einfach, dass die Komplexität für viele noch viel zu groß war, um da jetzt große Projekte direkt aufzureißen und umfangreiche Use Cases umzusetzen. Und deswegen sind wir da so ein bisschen von der anderen Seite rangegangen.
Ich bohre noch mal ein bisschen, weil so, was war so dieser erste Moment? Also dann warst du raus, dann hast du Bock auf KI gehabt, sag ich im weitesten Sinne. Also was waren dann so bei diesem Product-Market-Fit-Journey, ne, was waren dann so die Momente? Also hast du da irgendwie dann Lennart von Langdock kennengelernt oder hast du irgendwie einen Kunden gehabt, der bei dem super lief oder ganz furchtbar lief? Oder was waren so diese, ne, so dieses Einrütteln auf, um dann das zu finden, was du dann heute machst oder wo diese Richtung sich einmal eingerüttelt hat. Hätte ja auch sein können, du wirst KI-Fernsehmoderator oder fängst dann, weiß nicht, bei einer großen Beratung an oder was weiß ich, machst ein Use-Case-Startup oder so. Ne? Es hätte ja auch anders laufen können, oder? Also
ja, also ja, klar, natürlich. Auf jeden Fall hätte das anders laufen können. Ich glaube, ich bin halt dem gefolgt. Ich habe unterschiedlichste Sachen ausprobiert und ich bin dem gefolgt, was mir am meisten Spaß gemacht hat und Energie gegeben hat. Weil ich immer ganz stark daran glaube, dass wenn man das hat, dann damit überwindet man ganz, ganz viele andere Dinge. Und was mir halt extrem auch bis heute noch Freude macht, ist halt zu sehen, wie Menschen, die lernen KI, die Fähigkeiten von KI für sich richtig zu nutzen, auf einmal Dinge tun können, die vorher so nicht möglich
und
waren.
So ein Enlightenment haben, so ein Erwachen oder so ein digitales Erwachen.
Ja, ich meine, es ist verrückt. Es gibt jetzt Solo-Gründer, die bauen halt eine Firma in 6 Monaten, verkaufen die für 80 Millionen Dollar ganz alleine. So, das ist halt, leider ganz, ganz viel von diesem Potenzial versickert halt noch in Strukturen und Prozessen in Unternehmen, die einfach darauf nicht ausgelegt sind. Aber ich glaube schon, und wir sehen das immer wieder bei unseren Kunden, was eigentlich Einzelpersonen auf einmal imstande sind zu leisten, wenn man ihnen das Umfeld gibt und mit KI einfach so einen krassen Hebel auf ihr Wissen und ihre Fähigkeiten.
Aber was war so, also du musst ja den Namen nicht sagen, ne? Was war so, und dann höre ich auch auf zu bohren, ja. Aber gab's so dein erster Kunde oder dein erster Workshop oder gibt's da irgendeinen Moment, an den du dich erinnerst?
Ja, ich erinnere mich, also was ich auch bis heute mache, ist, ich teile sehr, sehr viel auf LinkedIn. Ne? Also ich habe halt auch beim Aufbau so von meiner Selbstständigkeit sehr viel KI genutzt. Ich hatte das vorher in der Company gemacht. Ich habe sehr viel dazu geteilt auf LinkedIn und dann sind halt Leute auf mich aufmerksam geworden und haben gesagt, ey, ich wir wollen das auch bei uns machen und hast du mal Lust, hier vorbeizukommen und so, waren das dann halt so die ersten ganz einfachen Aufträge. Ich weiß noch, ich wusste auch gar nicht, was der Wert von meiner Zeit ist und was man dafür nehmen kann und so, und habe dann halt so diesen ersten Workshop so für 1.000 Euro verkauft und bin dafür wirklich durchs ganze Land gefahren an den allerwertesten der Welt und war dann da halt den ganzen Tag super viel Zeit in diese Vorbereitung gesteckt und dachte trotzdem irgendwie, ja, ist das nicht, hat sich nicht nach wenig Geld angefühlt. Und das ging um Copilot damals, ja, und wie die Copilot einsetzen können. Und wer heute Copilot kennt, jetzt fragt euch mal Anfang 2024, was damals Copilot war. Und da wurde ich da wirklich, also die Enttäuschung in den Gesichtern war, glaube ich, schon groß, ja, weil ich das auch nicht, glaube ich, nicht so gut die Erwartungen mit der Realität so gemanagt habe. Aber das war dann halt der erste Punkt, und ich habe halt, so mache ich das halt bis heute, rausgehen, sein Bestes geben und dann lernen und immer ein bisschen dazulernen und besser werden. Aber das war so der Startpunkt. Und
was hat dich dann trotzdem gefuchst, da weiterzumachen oder das Konzept weiterzuentwickeln oder
Ja, weil ich ja bei mir gesehen habe, dass das halt funktioniert. Ja. Ich musste halt was ich jetzt halt verstehen musste, ist, wie kriege ich diese Technologie in größere Firmen rein? Und was sind so die Schritte, die ich gehen musste? Und da gab es halt keine Vorlage dafür, an der ich mich langhangeln konnte. Das musste ich halt selbst herausfinden.
Aber das ist interessant, ja. Also dieses Seeing is Believing. Und wenn man einmal von dem Nektar geschleckt hatte, also bei mir war es ja genauso, ne? Also das ist noch andere Kontext gewesen, aber ich habe ja damals auch in den Daten was gefunden bei BMW, was mir keiner glauben wollte, ne? Und dann so, wenn man einmal so dieses merkt, was man eigentlich für eine Power hat, und also wie soll ich sagen, wie ungläubig und nicht dumm, ne? Aber wie, also man will das dann, kriegt schon ein bisschen so einen leichten Missionierungs...
Ja, total.
Also deshalb, ich habe am Anfang da auch echt immer Probleme gehabt, weil ich teilweise auch wirklich aggressiv geworden bin. Ich habe teilweise auch die Leute dann nicht beschimpft, aber ja, vielleicht doch hier und da, wenn die einfach immer wieder dagegen reden, das einfach nicht checken, ja. Aber da habe ich dann auch gemerkt, so mit der Brechstange, ich weiß nicht, hast du auch so einen Moment oder kannst, also wie ist das so?
Ja, ich glaube, dafür bin ich zu sehr, People-Pleaser. aber ich hatte auf jeden Fall, ich dachte auch, dass, also warum verstehe, also dass das nicht jeder versteht, so wie ich das verstanden habe, und das irgendwie auf die Zukunft weiterrechnen kann und sich vorstellen kann, dass natürlich alle digitale Arbeit und Prozesse massiv disruptiert werden, und dass wer auf diesem neuen Spielfeld diese Technologie nicht lernt, für sich richtig zu nutzen, das keine Chance mehr haben wird, und das überhaupt auch nur produktiver mit KI zu arbeiten, nur die Eintrittskarte sein wird, um überhaupt noch mitmachen zu dürfen. Dass das nicht jeder schon längst gesehen und verstanden hat, war für mich unerklärlich. Ganz lange Zeit.
Aber es ist ja heute immer noch so. Ja. Also es ist, ich meine, wie gesagt, die letzten 20 Jahre, es wird immer krasser, ja, und zwar exponentiell krasser. Also es ist ja die letzten 3 Wochen schon schneller krasser geworden als irgendwie die ersten 5 Jahre jetzt oder so. Also zumindest jetzt aus meiner Sicht. Aber es ist immer noch so, alle wissen, dass Rauchen nicht gesund ist, ne? Und du sagst, ich hab hier eine Pille, die nimmst du, und alle rauchen nicht mehr. Und dann sitzen im Raum so Leute, die für zigtausende von hunderttausende, Millionen von Menschen verantwortlich sind. Und die paffen alle lustig und sagen, ja, das ist ja ganz interessant, ja? Schauen Sie sich das mal an, ja? Gehen Sie mal und probieren Sie mal diese Pille da aus, ja? Wie siehst du so die Entwicklung? Also jetzt so vielleicht ein bisschen nach vorne. Hast du das Gefühl, du schaffst es besser, die Leute zu begeistern und mitzunehmen? Oder wie ist da so dein... Ja, genau.
Also ja. Aber das Thema hat sich halt auch, ist natürlich auch gereift. Und aus dieser, sagen wir mal, 2024, das war so, ja, Pionierphase. Das war so ein bisschen, alle haben sich mal so ein bisschen rangewagt und so ein bisschen was exploriert. Damals, das war ja auch einfach nur reines Chatbot-Thema. Die LLMs waren noch nicht so weit und ich glaube, das ist fast noch wichtiger, die ganze Infrastruktur um die LLMs, also die ganze Applikationsebene, wo die eingebaut werden, war ja auch noch gar nicht so weit. Die ganzen Produkte, die ganzen Integrationen und so weiter, da war so vieles noch ungeklärt und deswegen war man natürlich da limitiert mit dem, was man machen konnte. Und das ist ja alles, hat sich ja alles massiv weiterentwickelt und es ist ja abartig, was an Investitionen, an Geld da reingeflossen ist in diesen Markt und was dadurch auch für, also auf der einen Seite technisch weitergekommen ist, auf der anderen Seite aber auch was marketingseitig da passiert. Und das hat natürlich diesen Markt total angeschoben. Ich glaube, es ist jetzt immer so ein Mix aus so einer ungesunden FOMO, die da auf der einen Seite einhergeht und auf der anderen Seite auch so eine Erkenntnis, okay, das wird halt nicht mehr weggehen. Und wie weit wir wirklich sind, glaube ich, weiß keiner, aber auf jeden Fall noch nicht am Ende. Und und jetzt gibt es natürlich auch immer mehr Cases, die so kommen, manchmal Cases, Stories, wie man es sagen möchte, die halt auch zeigen, dass daraus ein Wert entstehen kann. Und klar, das allein hat schon geholfen und wir haben natürlich immer besser herausgefunden, wie bringt man jetzt Gen AI, LLMs und jetzt auch Agenten in so eine Company rein.
Ja, erzähl mal ein bisschen so, was du erzählen magst. Also wie hat sich dann der Ansatz so weiterentwickelt oder was waren da so Milestones? Wie macht ihr das? Gerne auch ein bisschen. Welche Technologie nutzt du da gerne oder wie gehst du vor? Also gerne so ein bisschen, was sind deine Lieblings? Hast du irgendeine Industrie, wo du dich am meisten beheimatet fühlst? Vorher hatten wir es, du kommst nicht so oft nach Bayern. Ja, mal schauen, vielleicht können wir das mal ändern. Wie hat sich das so entwickelt und wie kann man dich da so einsortieren, sagen wir mal so?
Ja. Ja, also wir haben gerade unseren Fokus wirklich auf AI-Enablement. Wir machen also, sind nicht die großen Strategien bauen. Wir sind auch nicht die hinten die technische Implementierung von komplexeren Use Cases machen. Da arbeiten wir super gerne mit Partnern zusammen, die das sehr gut können. Was wir richtig gut können, ist Menschen anzuzünden, mit KI zu arbeiten und KI zu nutzen. Und wir arbeiten da über 4 Zielgruppen. Die wir dann fit machen und befähigen, in ihrer Rolle mit KI einen größtmöglichen Wertbeitrag für ihre Firma zu haben. Es sind erstmal alle Leute, die tagtäglich am PC arbeiten, so die breite Belegschaft der Wissensarbeiter. Und ich glaube, da geht's halt vor allem darum, sich über KI zu erweitern und so horizontale Aufgaben von recherchieren, dokumentieren, kommunizieren, Planung und so weiter mit KI, also da halt ganz stark mit KI zu arbeiten. Und was wir da zum Beispiel gemerkt haben, ist so ein Trick. Damals haben wir am Anfang den Leuten, haben wir so Features und Functions gezeigt von irgendwelchen, von KI-Tools, ne? ChatGPT, Langdoor, Copilot, whatever. Was wir heute am Anfang mit allen machen, ist, dass die sich ein Kontextprofil erstellen müssen, was über ein KI-Interview abgefragt wird. Also sie werden von einer KI interviewt, müssen die Fragen beantworten. Meistens bringen wir den gleich bei, nutzen eine Spracheingabe, muss hier nicht schreiben, spreche einfach rein. Und daraus wird dann ein Kontextprofil erstellt, eine Markdown-Datei. Und im nächsten Schritt zeigen wir denen, wie sie die Markdown-Datei nutzen können, um sich von KI einen Plan geben zu lassen, wie sie ihre eigene Rolle eigentlich KI-gestützt weiterentwickeln können und KI in ihren Arbeitsalltag bringen können. Was sind Use Cases? Wie setzen sie die um? Die ersten einfachen Prompt-Vorlagen. Aber das ist, also auf einmal passiert da halt was im Kopf, dass die Leute verstehen, okay, ich muss einer KI beibringen, wer bin ich, wie arbeite ich, halt Daten bereitstellen, Kontext bereitstellen und dann kann ich KI nutzen, um wiederum KI besser zu nutzen. Und das sind so Sachen, da haben wir aber auch, vielleicht für manche, die jetzt zuhören, sagen, ist ja klar, wir haben ein bisschen gebraucht, um dahin zu kommen, aber das hilft uns heute, einfach super schnell mit den Leuten in so einen produktiven Arbeitsmodus zu kommen und halt nicht an irgendwelchen fiktiven Dingen zu arbeiten, sondern an deren ganz konkreten Aufgaben und Problemen. Mhm. Und das sind einfache Prinzipien, wenn die aber einmal so sitzen, hören Leute nicht mehr so auf so zu arbeiten, nach unserer Erfahrung. Aber damit kommt man nur so weit. Ja, also ich glaube, dass jede Person am PC halt jeden Tag KI für sich nutzt, um schneller und besser zum Ziel zu kommen, ist, glaube ich, da muss halt der Haken dran sein. Das ist so, wie gesagt, das ist die Eintrittskarte für alles andere. Aber dann muss man irgendwie in die Prozesse reinkommen. Und da haben wir gelernt, dass es so zwei Ansätze gibt. Der eine Ansatz ist, von oben auf das Business gucken. Das machen wir auch, wenn wir so ein Zielbild definieren, gucken wir uns mal an, hey, wo wollt ihr eigentlich hin in den nächsten Jahren? Worum geht's hier? Geht's um Wachstum? Geht's um Profitabilität? Was sind so die großen Linien? Und von da aus schauen wir dann, wo gibt's eigentlich Hebel, die KI unterstützen kann? Also wenn es zum Beispiel um Profitabilität geht, kann man sich gucken, was sind die großen Cost-Center, hier Kostenblöcken in der Company? Und wo gibt es Fähigkeiten von KI, die auch reif genug sind, um dort zu helfen? Ganz einfacher, klarer Case ist natürlich Support. So, Support gibt es jetzt mittlerweile einfach super viel Technologie schon, auch KI-geschützt, mit, ohne KI, die genau dabei helfen können. Und das ist einfach aber so ein Top-Down-Use-Case. Den muss ich jetzt nicht jugendforschtmäßig aus meinem Team heraus erkennen, sondern das ist halt sehr, sehr klar. Und da geht es halt darum, entweder einen starken technischen Implementierungspartner wie euch dann zum Beispiel zu haben, die mir genau meine Lösung bauen können, oder einen Technologiepartner zu finden, der genau dieses Problem gelöst hat. Genauso wie jetzt, wenn ich ein Softwareprodukt baue, dann ist natürlich die Velocity von meinen Engineers, wie schnell die neue Features shippen können, ist natürlich zentral für meine Wertschöpfung. Also ist klar, dass ich da mit Coding Agents und einem System bauen kann, wie Agents meine Velocity im Engineering steigern können. Genauso, wenn ich Wirt zum Beispiel, ja, die machen das, da ist natürlich Sales ist halt ein ganz, ganz wichtiger Teil von der Wertschöpfung, und die haben sich dann halt so ein KI-Assistenten gebaut, weiß ich nicht, vielleicht hattet ihr da auch eure Finger im Spiel, keine Ahnung, aber die haben sich, fand ich total coolen Case, haben sich dann einen KI-Assistenten gebaut, der jedem Außendienstler dabei hilft, direkt die Termine nachzubereiten, Angebote vorzubereiten und darüber die Produktivität von jedem Vertriebler steigern. Dann hast du gleich einen Topline-Effekt. Aber das sind so, kann man von oben aufs Business gucken und dann findet man diese Cases. Aber
siehst du da, hast du da schon so eine Art Wertschöpfungslandkarte, wo du sagst, ah ja, jetzt sind wir hier beim Maschinenbauer, da die brauchen meistens das, glauben, dass sie das brauchen aber eigentlich das, oder jetzt sind wir beim, ich glaube, im Retail machst du auch Sachen, ne, habe ich gesehen, also hast du da schon so, kommst du schon ein bisschen mit so einer, ja, will ich sagen, vorgefertigten Meinung, aber mit so einer, mit so einem Gespür für die, oder andersrum, siehst du vor allen Dingen industriespezifische Patterns, was die brauchen?
Ich glaube eher auf Funktionsbereichsebene.
Okay.
Ja, weil wir sind, also wir haben so ein bisschen so einen Retail-Ausschlag, aber sind ansonsten auch sehr branchenagnostisch. Ich würde sagen, da sind wir noch nicht so super, super nischig, immer wieder in dem gleichen Bereich drin. Aber auf der Funktionsbereichsebene gibt es halt überall so ein paar Cases, die halt relativ klar sind. Also wenn du halt eine große Einkaufsabteilung oder auch Sales-Abteilung hast, wo es viel um Ausschreibungen geht, dann ist ja halt dieser Ausschreibungs-Case zum Beispiel auch wieder ein ganz, ganz klarer Value Case, der sich total lohnt, auch zu investieren, weil das Problem und die Zeit, die da reingeht, halt enorm groß ist. Ne? Und das sieht man halt, also da gibt es so ein paar, die man jetzt auch immer wieder sieht, dass sie recht viele Companies umsetzen. Einige davon hatte ich jetzt schon genannt.
Und dann eher über die Enabling Functions, sagen wir mal so, ne? Also KI für, keine Ahnung, Arbeitszeugnisse im HR oder irgendwie so Allgemeinkostenanalyse oder, also weil das zum Beispiel für uns, aber wenn wir in eine neue Industrie gehen, dann gehen wir meistens rein über, keine Ahnung, Enabling Functions, ne? Weil wir halt noch nicht so genau wissen, wie jetzt Moleküle andocken oder so, ne? Dann sind wir da erstmal im Financial Forecasting vielleicht und dann irgendwann merken wir so, warum ist das so? Und dann gräbt man sich so immer mehr in den Kern rein? Oder also siehst du sowas auch? Oder Oder ist es eigentlich so, dass die alle noch so weit weg sind von so einem,
ja,
dass es für euch challenging wird, sage ich mal ganz krass, dass du,
ja,
ist so, oder?
Ja, ja, also ich glaube, so ein wirklich komplexer Daten und KI-Use Case ist für ganz viele Firmen eher total überfordernd und oftmals auch die damit einhergehende Investition und auch was, also die Firma muss ja auch bereit dafür sein, sowas überhaupt umsetzen zu können. Und da sehen wir schon, dass der Reifegrad da oft noch gar nicht unbedingt gegeben ist. Und was wir halt oftmals deswegen machen, ist erstmal zu gucken, wo lassen sich denn jetzt hier Quick Wins zeigen, um überhaupt erstmal Momentum aufzubauen und diese Organisation in Bewegung zu bringen. Und das sind dann nicht die, das sind dann nicht die riesen Kosteneinsparungen oder die riesen Umsatzhebel, aber man kann damit halt ganz konkrete Probleme in bestimmten Bereichen lösen. Ne? Also wir hatten das zuletzt im Marketing-Team, da gab es eine Restrukturierung, da wurden halt aus 3 Leuten im Team wurde einer. Dann haben wir uns angeguckt, was haben denn diese anderen Leute gemacht und haben deren Wissen, Arbeitsweise und so weiter in Agents mit Skills überführt, die die andere Person, die noch da geblieben ist, jetzt heute nutzen kann, um das Mehrarbeitsvolumen bewältigen zu können. Und das ist nicht der große Nordstern-Leuchtturm-Case, der Millionen einspart. Aber es ist ein Case, der zeigt, das funktioniert. Das haben wir in wenigen Wochen umgesetzt, ja, ja, und löst ein Problem und erzeugt halt einen Wert. Und dann ist ja die Frage, wie schaffen wir es denn jetzt, dass das, was wir da gemacht haben, dass das ganz viele Abteilungen so für sich nutzen können. Ja, und da bauen wir dann so interne Bilder auf, also Leute, die ihre Fachbereiche, ihre Prozesse ganz gut können und denen wir die AI-Toolbox beibringen, mit denen sie dann so Quick-Win-Use-Cases sehr, sehr dezentral, sehr schnell, ohne zu komplexe Prozesse dann umsetzen können. Das ist so dann das Level 2, ja, nach der individuellen Produktivität gehen wir dann da rein. Dann ist immer die Herausforderung später, wie fängt man das dann wieder ein? Weil dann hast du natürlich erstmal auch so ein bisschen, das Dezentrale bringt immer Geschwindigkeit, aber auch so ein bisschen, Chaos ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber du hast dann halt kleinteilige Lösungen. Wie bringt man das dann wieder zusammen? Und dann müssen wir dann die Führungskräfte mit reinholen. Da sagen wir immer, also jeder, ja, vom CEO bis zum mittleren Management, die müssen halt auch alle erstmal richtig gut mit KI arbeiten können. Die müssen sich auch mal ein paar Stunden hinsetzen und ihr Kontextprofil erstellen. Die müssen sich auch mal so einen Agent als einen digitalen Zwilling bauen, den sie dann nutzen können. Und die müssen sich auch über KI hebeln und Vorbild vor allem für ihre Teams sein. Und dann müssen die aber vor allem auch verstehen, jetzt wenn wir uns einfach so ein Mapping machen von, was sind die Jobs to be done in den Abteilungen, was sind Kernaufgaben, die immer wieder passieren, was sind Schritte in diesen Schritten, wann brauche ich welche Daten, wann wird welches System angesprochen, was sind In- und Outputs über so einen Prozess. Das mal einfach zu begreifen, wie eigentlich Arbeit erledigt wird und zu einem bestimmten Wert kommt. Und dann...
Darf ich noch mal einhaken? Oder
zuerst ich bin jetzt im Fluss, aber gerne.
Ja. Nein, das ist richtig geil. Also weil ich finde das so krass, dass das oft gar nicht da ist in Firmen. Also du sagst, der ROI on AI, dann sagst du ja, okay, was ist denn die Baseline, bla bla bla. Und dann so, ja, dann lass mal den Prozess nehmen, nicht in der Use Case Trap landen und so weiter. Und dann fragst du nach so einer Prozessbeschreibung. Ja. Und also entweder kriegst du halt so eine Folie, steht drauf Einkauf, ja, oder ein Organigramm, oder du bekommst dann so diese ISO-BPM-Ding, wo so in irgendeinem Tool in ganz feiner Granularität eines bestimmtes, was aber nur einer kennt, der das halt machen musste für irgendein, oder ist, also das finde ich so krass. Und vor allen Dingen, manchen Industrien ist es, die sehr funktional aufgestellt sind, ist es so, ja, da gibt's ja keinen Prozess. Also, die Person kommt dann auf Arbeit und arbeitet halt und dann geht er wieder heim. Und der einzige Use Case kann sein, Person kommt nicht mehr auf Arbeit. Also, der einzige Value sozusagen, ne? Oder, also wenn du lachst jetzt, ja.
Und trotzdem, man muss ja sagen, diese Firmen sind zum Teil halt extrem erfolgreich, ne? Oder genau. Viele davon extrem erwirtschaften Milliarden Gewinne teilweise.
Und dann sagst du, das könnt ihr doch so nicht machen. Dann sagen die, ja, also mein Porsche ist dicker als ich habe keinen Porsche. Ja, also, genau. Also, was willst du jetzt von mir? Ja?
Genau. Ja, wem willst du da die Welt erklären?
Noch rauchen macht Spaß. Oder wieder dieser Slogan, so, der Cowboy ist frei und fühlt sich wohl dabei. Ich rauche gern. Genau, das war dieser eine, das ist, glaube ich, damals dachte man ja noch, egal. Also als hier, ja, okay, und dann, also und wie machst du, also wie malst du diesen Prozess auf? Machst du das in Miro oder mit PowerPoint? Oder,
ja, genau, also Whiteboard oder Miro, das ist wirklich einfach auch mit der, wie sagt man das, mit der Arm am Hand, nee, mit der Hand am Arm. Mhm. Also das ist ganz unspektakulär, aber es ist so wichtig, dieses Verständnis mal aufzubauen, weil ansonsten, ich habe es letztens wieder, hatten wir so einen Workshop und dann kam als Use Case in Anführungszeichen raus AI-powered Sales Experience.
Trürö. Kann alles und nichts sein, ne?
Ja. Genau, und das meint ja keiner, die haben ja alle Bock und irgendwie, aber dieses, auf welches Level man kommen muss, um überhaupt mal ableiten zu können, wie und wo brauchen wir hier überhaupt KI und was braucht KI, um das zu tun, was getan werden muss. Und dann vor allem, wenn wir mal diesen aktuellen Prozess runtergebrochen haben, und dann müssen wir wirklich auf die Einzelschritte runter und für jeden Einzelschritt Input, Output, notwendige auch Entscheidungen des Gates, die vielleicht drin sind, welche Daten, Systemzugriffe und so weiter. Wenn man das mal aufgefächert hat, dann zu sagen, wie können wir jetzt diese Einzelteile aus diesem Prozess nochmal neu anordnen, um mit KI mitgedacht, das, was wir da hinten rausbekommen können, vielleicht in der Hälfte der Zeit oder mit dem fünffachen Durchsatz oder wie auch immer zu erreichen. Und das ist nicht trivial, ne? Vor allem, weil solche Firmen super komplex sind und dann hast du ja auch nicht eine Person, die das immer nur macht, sondern dann sind ja irgendwie verschiedenste Stakeholder und so weiter da drin. Aber da coachen wir zumindest Führungskräfte dahin, dass sie es inhaltlich verstehen, merken dann aber auch, um da in die Umsetzung zu gehen, da brauchst du dann halt wirklich spezialisierte Daten- und KI-Teams, die genau diese Expertise haben, um sowas dann umsetzen zu können. Und
wobei
die gibt es bei unseren Kunden.
Wobei denen auch für das Prozesswissen halt fehlt, ne? Also so, aber ja, aber das ist total, das macht total Sinn. Und also ehrlicherweise, wir haben das auch erst seit nicht allzu langer Zeit angefangen, dass wir mehr auf Prozesse schauen, weil also in der Daten-KI-Welt der 90er hätte ich was gesagt, ja, da war das ja so, ja, alle haben ja nur POCs und Piloten und wer hat denn produktive KI-Use-Cases, ja, und eigentlich auch, ne, nachdem man erstmal definiert hat, was ist eigentlich ein Data Scientist und der braucht irgendwie Daten, also früher gab es ja wirklich so, weil wir vorher von unserem Automobilhersteller geredet haben, ne, da gab es einen Datenbereich und einen KI-Bereich und die mochten sich nicht, die haben auch nicht miteinander geredet. Ja, und irgendwann hat man es dann geschafft mit vielen Kaffees und Bier und sonst was, dass man so ein Venn-Diagramm gemacht hat und dann gab es so eine Überschneidung zwischen Daten und KI. Ja, es gab immer noch KI ohne Daten und Daten ohne Algorithmen hinten raus. Klar kann man sagen, Dashboards brauchen sich unbedingt, aber man macht ja auch schon dann irgendeine Berechnung oder ein Forecast, also das ist ja auch schnell dann, ne, irgendwie hinfällig und dann irgendwie so nur KI ohne irgendwelche Daten. Also wie soll das dann gehen? Aber anyways, und dann hieß es, dass man produktiv wird. So, und dann hat man ja produktive KI-Use-Cases und einer bringt eine Verhundertfachung vom Prozessschritt. Ja, so. Und der nächste Prozessschritt, was macht der dann? Ne? Also dann so ein bisschen so, du hast dann 100 Pakete mehr vor der Haustür liegen, weil du kannst die super schnell verpacken jetzt, aber die holt keiner ab. Oder? Also ich, ja. aber so seid ihr da diese Falle seid ihr wahrscheinlich nicht getappt, oder? Weil ihr von vornherein das.
Ja, doch, ja. Ne, klar, wir hatten dann auch irgendwann recht viele so kleinteilige Use Cases, so bottom-up umgesetzt und die waren dann halt da und die haben dann eine Sache gut gelöst, aber dann haben wir ja gemerkt, ja, okay, das bringt uns jetzt aber nichts, wenn es da halt wieder in diesem Prozess irgendein Gate gibt, durch das wir nicht durchkommen, weil der Prozess vorgibt, dass das alle zwei Wochen es irgendwie dieses Meeting gibt, wo dann irgendwas entschieden wird, damit dann der nächste Schritt weitergehen kann. Und da haben wir dann gemerkt, ja, okay, wenn wir das jetzt nicht von Anfang an mitdenken, verschwindet halt der ganze Produktivitäts- oder Effizienzgewinn, den wir vorher uns erarbeitet haben, versickert dann einfach wieder. Der ist dann weg, weil die Leute geblockt sind, weiterzugehen. Und dann zu sagen, okay, aber dieses Gate, was muss denn da eigentlich entschieden werden? Und was brauchen die Leute für zum Beispiel diese Entscheidung oder Freigabe oder wie auch immer? Und wie kann man das jetzt auch über KI direkt vorbereiten lassen, um eine Entscheidungsvorlage da fertig zu haben, die halt sehr schnell unterstützt oder abgehakt werden kann, ohne dass man...
Aber fräst du dich dann so von links nach rechts oder hast du mittlerweile schon so Art Prozess Blueprints, die du dann so, also wie löst du das Thema mit den Kunden?
Also aktuell wirklich, indem wir es runterbrechen auf die einzelnen Schritte, wie ich das vorhin schon gesagt habe, und dann diesen Prozess nochmal neu zusammenbauen und aus diesem neu zusammengebauten Prozess dann verschiedene Use Cases rausziehen und schauen, wie kriegt man die mit der Zeit verbunden. Ne? Also auch nicht alles gleich auf einmal machen zu müssen, sondern daraus dann eben verschiedene Cases abzuleiten, aber halt mit einem ganz klaren Roadmap nach vorne raus, dass die alle miteinander, dass das alles ineinander greifen muss, um dann langfristig zu funktionieren. Aber das ist nicht, also ich würde auch sagen, da lernen wir halt auch noch super viel gerade. Auch ein Riesen-Learning war, dass diese Use Cases halt, mögen vielleicht auch andere, die das schon länger machen, sagen, ja, ist doch klar, oder du vielleicht jetzt auch, ja, aber dass das eigentlich gar kein, dass das ja ein Produkt ist am Ende, was da gebaut wird. Das ist eigentlich ein internes Produkt, was daraus
kein
entsteht.
Projekt.
Nee, das ist kein Projekt, das dann fertig ist, sondern ein Case, der ist dann fertig eingebaut. Sondern es ist ein Produkt, das durch einen Lebenszyklus geht. Und dann entwickelt sich KI die ganze Zeit weiter. Und was ich da vor 3 Monaten gebaut habe, geht auf einmal nicht. Also richtig? Oder auf einmal geht etwas, was damals auf den Annahmen, die wir hatten, oder funktioniert noch nicht. Und jetzt müssen wir halt immer wieder daran. Und da war auch ein Learning, dass zum Beispiel das Problem echt groß genug sein muss, damit es sich lohnt, auch so ein internes Produkt darauf zu setzen und das auch durch den Lebenszyklus zu managen, weil das braucht dann halt einen Product Manager, der sich darum kümmert. Und ja, für so kleinteilige Cases, also zahlt man dann halt irgendwann obendrauf vielleicht da, ja, als das, was man rauskriegen könnte. Und das sind dann halt wieder die man dezentral in die Teams schieben muss, ja, wo kein Daten- und KI-Team vielleicht drauf sitzt, sondern die dann eher aus dem Team heraus gemanagt und weiterentwickelt werden. Also ja, genau. Also ich würde sagen, es ist halt, ich hätte gerne den perfekten Blueprint für alle möglichen Prozesse, aber ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt gibt.
Aber es ist krass, oder? Also bist du dann eigentlich, bist du jetzt eher ein KI-Berater, Coach, wie auch immer, oder der sich um Prozesse kümmert, wie du es gerade beschreibst? Oder bist du eigentlich jetzt mittlerweile eher so ein Prozessberater, der halt KI als Werkzeug einsetzt?
Also ich merke schon immer mehr, wie unwichtig der KI-Teil eigentlich irgendwann wird.
Passt, gell?
Ja, und dann geht's nur noch um Daten und Prozesse. Daten, Prozesse und vielleicht noch die Systemlandschaft, wo das alles drauf abläuft. Und ich glaube auch, damit entscheidet sich halt auch dieses ganze Game. Und die Kunden, die wir haben, die da lange investiert haben, einfach einen guten Tech-Stack aufgebaut haben, ihre Prozesse sauber dokumentiert haben, Prozess-Owner haben, die das pflegen, die mal auch angefangen mit einer sauberen SharePoint-Struktur, wo Wissen dokumentiert ist und wo es auch da wieder Owner gibt, die das aktuell halten. Wahnsinn, was die jetzt auf einmal für eine Beschleunigung durch KI erfahren. Aber das ist ja meistens halt nicht der Fall. Und da, was wir halt machen können, ist wirklich dieses Momentum aufzubauen, die Organisation von der Geschäftsführung bis zur operativen Ebene in die Anwendung von KI zu bringen. Und dann ist das so ein bisschen immer der Dosenöffner, wo dann ganz viele Sachen hochgespült werden und klar wird, okay, um jetzt wirklich Prozesse zu automatisieren, um hier eine deutliche Steigerung der Wertschöpfung zu erreichen, brauchen wir aber Zugang zu Daten. Die müssen richtig sein. Schnittstellen in Drittsysteme. Prozesse, wo klar ist, was macht eigentlich KI und was macht der Mensch und wann haben wir eine Kontrolle der Ergebnisse drin und. Und das ist dann halt einfach die Arbeit, die gemacht werden muss. Ja, und was wir halt versuchen, ist halt die Teams dazu zu enablen, das irgendwann selbst zu können. Ne? Also ich glaube, wir sind immer ganz gut darin, das anzuschieben und intern Leute aufzubauen anhand von unseren Methoden, die das dann weiterführen können und halt für komplexere Use Cases dann mit Partnern zusammenzuarbeiten, die einfach diese Probleme in der Vergangenheit schon mal gelöst haben.
Aber das Krasse ist, du musst diese Schritte gehen. Ne? Also hättest du nicht diesen Schritt 1 gemacht mit mach mal dein Kontextprofil, du kannst nicht einfach, das nervt mich halt, aber du kannst nicht einfach reingehen und die so von, also das von vorne aufrollen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du gehst ja rein und du siehst es ja schon. Also ich merke das manchmal schon beim Parken. Auf dem Parkplatz, dann merke ich schon, okay, zack, zack, so ein Unternehmen, hier läuft es so und so. Ja? Was haben die für einen Prozess beim Empfang? Haben die einen Gästeparkplatz, wie melde ich mich hier an? Muss ich mich noch schriftlich irgendwie in so eine Liste eintragen, wo ich den vorherigen Besucher auch lesen kann? Der GDPR lässt grüßen und so, ja. Also, und dann kriegst du schon, also man muss auch ein bisschen aufpassen, vielleicht, dass man da nicht zu voreingenommen wird, aber dann, oder denkt man so, okay, fuck, die müssen eigentlich das, das und das und das machen. Und dann kommst du rein und denkst so, okay, shit, jetzt muss man halt, jetzt, also muss man diesen ganzen, also klar, ist auch irgendwie schön und man kann auch wie abrechnen auf dem Weg, ja. Aber würdest du nicht gern das so ein bisschen leapfroggen? Also, oder wie hart kann man sozusagen das Einstiegstraining für denjenigen, der länger keinen Sport gemacht hat, irgendwie gestalten? Wie findest du den richtigen Pace aus Ambition versus,
den kann ich ja nicht finden, sondern den muss der CEO finden. Und bei den Kunden, die halt richtig Gas geben, da ist es halt immer ein CEO, der halt entweder die Firma aus einer sehr schlechten Situation jetzt rausbringen muss und halt gar keine Zeit hat, jetzt da noch, der hat gar keine Zeit, da jetzt noch viel auszuprobieren oder rumzubummeln, sondern der muss jetzt halt eine maximal effizientere Organisation zum Beispiel bauen, oder der hat so viel Wettbewerbsdruck, dass er die Sales-Marketing-Produktivität nach oben bringen muss, was auch immer dann der Treiber ist. Mhm. Das ist einfach jemand, der hat große Ambitionen und Pläne hat und entsprechend auch ein höheres Risiko für einen höheren Return eingeht. Also wir sehen halt schon, dass bei den Kunden, wo wir auch, also da werden dann einfach in dem Meeting wird eine Entscheidung getroffen und dann ist das so. Die sitzen auch in den Workshops mit den Führungskräften, sitzt der dann mit drin. Mhm. Der schreibt in die Ziele von seiner Bereichsleiterebene, schreibt er da KI-bezogene Ziele mit rein. Dann gibt es halt Roadmaps.
Bonusrelevant oder?
Das kommt in den Bonus rein, das kommt in die Zielvereinbarung rein. Ja? Und das wird halt einfach, also so, und das sind dann aber meistens halt inhabergeführte Mittelständler, wo das dann so so funktioniert. Und natürlich haben die auch einen Betriebsrat und so weiter, aber das, ist verrückt, ja. Und dann funktionieren diese Sachen natürlich mit einer x-fach höheren Geschwindigkeit.
Wie sind die Betriebsräte so, das KI-Thema in general?
Ich glaube, ich kann das, also natürlich nicht so toll, weil ich glaube, dass das halt direkt auch Einfluss auf Arbeitsplätze hat. Das ist ja auch irgendwie klar, also auf bestimmte Arbeitsplätze zumindest. Ich finde es halt verrückt, ja, wie blockierend das ist, um so eine Technologie für sich zu adaptieren.
Also lustig, generell hat dieses Mitbestimmungsrecht eben für diese Tool-Einführungen gilt. Aber ist es, ich meine, ja, da können wir nicht so rumreiten. Du hast es gerade genannt. Ich coach gerne oder rede gerne mit Betriebsräten. Das ist so ein Offering fast schon, kann man sagen. Wir haben ein paar Kunden, da wirklich gar nichts mehr geht. Ja, weil die können keinen Firmen-GPT einführen und jeder nutzt es natürlich irgendwie heimlich Und letztens einer wieder so, ach ja, wir haben da so viele Tabletten in der Kundenliste. Und da habe ich einfach mal in ChatGPT rein und es hat super funktioniert. Ja, da habe ich einfach uns ein Excel genommen und ich so, ja, ist doch
Geil.
super. Und wo ist das gehostet, ne? Und so. Genau, also das ist so ein bisschen, aber wenn man mit den Leuten redet, dann kommt schon manchmal auch so eine Einsicht, weil man, es hilft ja nichts, ne? Also, aber ich höre da was Spannendes raus. Du gehst dann, du bist wahrscheinlich auch, also Hypothese, auf Basis deiner eigenen Erfahrung natürlich umso authentischer bei Firmen, bei denen es schon auch um Kosten geht, oder? Also mal vorsichtig ausgedrückt.
Ja
Also je
klar,
mehr die
also
Hütte brennt, desto besser kannst du da eigentlich den Hebel ansetzen, oder?
ja, es geht für alle meine Kunden geht es darum, wie schaffen wir es aus dem bestehenden Team heraus wachsen zu können. Wir laufen in einen demografischen Wandel rein, wo die Arbeitsplätze, die verloren gehen, kommen halt nicht mehr vom Markt in der gleichen Anzahl zurück. Und da geht es halt darum, wie schaffen wir es jetzt zu. Die meisten Firmen wachsen ja auch noch, ja. Jetzt nicht mehr. Vielleicht nicht mehr zweistellig, ja, aber noch einstellig, die meisten schon. Aber da soll halt zumindest mal kein neuer Headcount aufgebaut werden. Und wenn jetzt Menschen das Unternehmen verlassen, sollen die halt nicht nachbesetzt werden. So, und das ist ganz klar der Weg nach vorne, für alle meine Kunden. Und dann ist halt die Frage, wie befähigen wir das, indem wir A, Menschen in ihren Jobs produktiver machen und B, indem wir sie aus Prozessen befreien, wo die Maschine das, was getan werden muss, halt schon besser oder genauso gut machen kann, wie der Mensch.
Ja, super.
Ist eigentlich nicht so komplex. Und dann gibt es halt in manchen Bereichen gibt es dann halt, oder in manchen Branchen gibt es dann halt auch Chancen im Geschäftsmodell. Aber das ist noch der kleinste Teil, zumindest von dem, was ich sehe.
Und das war jetzt zwar die Level 3 und dann gibt es noch ein viertes Level oder?
Ja, genau, das ist dann, also das ist dann der AI-Lead in der Firma. Also vor allem in, ne, jetzt so bei BMW oder so gibt es natürlich schon so Center of Excellence und AI-Teams und Bereiche und so natürlich schon länger. Bei einem Mittelständler mit 500 Mitarbeitern gibt es sowas ja gar nicht. Da gibt es eine IT und in den wenigsten Fällen gibt es mal jemanden, der sich mit Daten beschäftigt. Und jetzt ist aber die Frage, wer Und denn die KI-Transformation. Und da sehen wir auch wiederum, wenn es eine Person mit diesem Mandat gibt, die idealerweise direkt an die Geschäftsführung berichtet, dann hilft das natürlich enorm.
Aber ist es so, oder? Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die halt oft auch dann so ein bisschen auf verlorenen Posten sind. Oder das ist auch oft so ein, ja, jetzt haben wir da so eine AI, wir machen doch KI. Ja, also es ist auch manchmal so ein Lippenbekenntnis ist so, ne? So wie früher die Labs gebaut wurden überall. So, ja, wir haben ja ein Lab, ne? Oder also siehst du das, also gerne, also offene Frage, ja.
Ja, wir haben ja auch eine Community mit dem AI Collective aufgebaut, da haben wir 120 von diesen KI-Verantwortlichen gerade drin, da kriege ich
Cool.
das ja schon mit, ne, dass manche halt absolute volle Rückendeckung haben und richtig empowered werden, in ihrer Rolle auch Entscheidungen zu treffen. Dann kommen die natürlich auch voran und andere hängen halt genau in diesem Spannungsfeld drin, wo sie halt extrem hohe Erwartungen managen müssen mit einer Legacy-Company, ja, wo halt drei ERP-Systeme on-premise sind und kein einziger Prozess runtergeschrieben und auch nicht so richtig Veränderungsbereitschaft in der Kultur verankert ist. Und dann hast du halt noch eine extrem schnelle Technologie und das zusammenzubringen ist dann natürlich, also kannst du eigentlich fast nur scheitern dabei. Ja, gibt beides. Aber ich glaube, dass dieses Mandat extrem wichtig ist, weil die Veränderung halt so tiefgreifend ist in die Arbeitsweisen, alle Prozesse, teilweise in das Geschäftsmodell, wie Rollen und Teams strukturiert sind, wie Wert zum Kunden gelangt. Also es ist so tiefgreifend auf so vielen Ebenen und es muss halt irgendwo zusammenlaufen und zumindest brauchst du zentral jemanden, der alle anderen dazu befähigt, diese Transformation durchlaufen zu können. Und ja.
Ich glaube, es ist halt eher so, das ist schon eher so eine Coaching und so eine Rolle, weil am Ende, damit der, also keine KI ohne ROI, ja, also damit dann sozusagen wirklich der Mehrwert, der muss ja in den Bereichen entstehen, wie du es ja auch gesagt hast. Und dadurch hat ja diese Rolle hat ja nie eine echte P&L. Ja, die ist halt Cost Center maximal oder in der Strategie oder so dran. Und also ich habe schon bei manchen Firmen gesehen, dass dann die KI-Rolle quasi dann gewisse Geschäftsbereiche übernommen hat. Das fand ich ganz geil. Ja, also so ein AI-Chief, wenn man sagt so, hey, ihr seid alle so doof, ich mache jetzt das Pricing selber. Und ich übernehme jetzt die P&L für das Pricing, also im Retail zum Beispiel. Ja, oder ihr dürft noch so Opt-out machen, ne? Aber das kommt jetzt von mir, weil so wird das nichts mit irgendwie Amazon, also das ist jetzt ein bisschen länger schon her, ne? Oder anderes Thema Customer Service, ja, dass die KI-Rolle, weil ich meine, was wird denn aus diesen AI-Heads? Ja, also was ist deren 10-Jahres-Karriereperspektive? Ne? Hat man ein spannendes Panel vor 2-3 Jahren, Death of the CDO. Weiß ich, also, aber ja, jetzt verzetteln wir uns gerade. ja, ist sau spannend. Ist echt, macht echt Spaß, dir da zuzuhören und ich kann das so richtig mitfiebern. Wie geht's jetzt weiter? Also, wo denkst du, was ist deine 10-Jahres-Prädiktion für Karriere-Sparte? Was, also, wo möchtest du hin? Wo möchtest du mit deinen Kunden hin? Wo denkst du, also lass uns fragen, wann haben wir AGI? Brauchen wir das überhaupt? Was ist mit den Agenten?
Was kann ist mit ich dir Europa? Jetzt alles, kann ich dir jetzt alles perfekt beantworten? In den nächsten 17 Stunden. Also, wir machen das eigentlich ganz pragmatisch. Und zwar, ich sage meinem Team immer, wir müssen die beste Case Study sein. So, wer kann sonst alles, was uns OpenAI, Anthropic, Google vor die Füße werfen, halt schneller ausprobieren als wir und irgendwie unseren Kopf darum drehen, was man jetzt damit machen soll. Wir sind selbst diese 3 Stufen durchlaufen. Also erstmal Arbeitsweise, individuelle Produktivität. Wir haben wir hatten letztes Jahr ganz, ganz viele Agents dann aufgesetzt, ganz lustig mit einem eigenen Namen und einem Gesicht und so und in unser Organigramm mit eingebaut, bis ich Anfang des Jahres sagte, ja, das eigentlich macht das ja gar keinen Sinn, weil ich baue mir ja hier eine menschliche in Anführungszeichen Organisation nach und habe dann irgendwann die gleichen Probleme wie in einer menschlichen Organisation, nämlich, dass ich hier einen Haufen Koordinationsaufwand und Silos und so weiter habe. Und haben jetzt für uns selbst, wir nennen das KI-Betriebssystem, ja, aufgesetzt. Cool. Ja, also ich sehe mittlerweile Agents nur noch als reine Ausführungseinheit.
Also Microservice im Grunde, oder? Hm? Im IT-Sprech als Microservice im Grunde. Also.
Ja,
vielleicht.
Okay. Aber es ist für mich nur eine Ausführungseinheit für digitale Arbeit. Ja. Ja. Und wenn dieser, also es war so ein, wie so ein Layer auf der Company. Und wenn dieser Layer, ihr nennt das ja Agentic Mesh, ne? Ich glaube, es ist ein bisschen, wahrscheinlich nur ein bisschen anders gedacht, aber ich glaube, so im Kern von den Prinzipien, glaube ich, ähnlich. Aber wenn dieser agentische Layer, der braucht auch keinen Namen und kein Gesicht oder so, vollkommen egal, weil der Agent, der muss Zugriff haben auf Prozesse, auf Daten oder den Kontext, in dem er arbeiten soll, auf Regeln, die geltende Governance, die er einhalten muss und auf andere Systeme, in denen er arbeiten oder auf die er zugreifen muss.
Und Tools irgendwie, ne? Tool, die er braucht, Skills, genau.
Genau. Und wenn der das aber hat, dann kann der halt einen Trigger bekommen, einen Auslöser über irgendwas, was erledigt werden muss. Ne? Bei uns ist das zum Beispiel ein Meeting mit einem Kunden ist vorbei und dann läuft da das Transkript rein und dann guckt er halt nach aus diesem Transkript, was entstehen denn jetzt für Aufgaben und dann guckt er für jede Aufgabe, es ist eigentlich ein System aus Datenbanken am Ende des Tages, guckt er halt nach, was habe ich denn für einen Prozess, über den ich diese Aufgabe lösen kann und dann geht er halt einfach in den Prozess rein und führt diesen Prozess aus und in dem Prozess ist definiert, wann muss ich denn auf welche Datenquelle zugreifen und dann greift er da drauf zu und gleichzeitig ist definiert, wann welche Systeme angesprochen werden müssen. Jetzt alles ein bisschen vereinfacht oder ein bisschen salopp so gesagt, aber mit den Modellen, die wir heute haben und auch diesem Agent Harness, wie man das ja so nennt, der verlaufen sich diese Modelle halt immer weniger und sind sehr gut darin geworden, auch solche Prozesse auszuführen. Jetzt muss man manchmal so ein bisschen gucken, dass die Kosten nicht explodieren und so, da lernen wir dann auch noch einiges. Aber wir haben halt einfach gemerkt, wie wir, und da sind wir dann wieder, das haben wir einmal gebaut und es geht jetzt nur noch darum, dass wir unsere Daten und Prozesse im Griff haben. Weil wenn wir es schaffen, sauber unsere Prozesse zu dokumentieren und Daten bereitzustellen und natürlich auch die Schnittstellen, dann kann KI immer mehr von dieser digitalen Arbeit für uns erledigen.
Und das war für überhaupt das, noch ein, brauchst du überhaupt dann noch ein ERP, ein CRM, ein HR-System?
Also ich glaube eigentlich nicht. Nee. Ich glaube eigentlich nicht, aber das ist jetzt, also wir brauchen das nicht. Aber jetzt hast du halt eine Firma, wo in so einem SAP halt alles, alle Prozesse und Daten abgebildet sind. Und jetzt hat ja SAP hat ja auch die Autonomous Enterprise oder so haben die das genannt, ne? Haben die ja groß angekündigt. Also, dass sie halt auch, das ist eigentlich genau das Gleiche, was wir da, also du agentifizierst quasi dieses gesamte System und hast deine Prozesse dort, hast deine Daten da, hast Schnittstellen dort und setzt Agents oben drauf, die können das alles mehr oder weniger für dich ausführen. Wann das jetzt kommen wird und so weiter, weiß ich nicht, aber es ist sehr ähnlich von dem Gedanken her.
Also ich finde das ultra spannend, weil genau dieser Mesh-Gedanke ist ja auch nur da, weil halt schon was da ist oder Betriebssystem ist nochmal vielleicht schöner auch. Also das musst du da irgendwie so drüber schmeißen und dann ist das wie so, wie wenn man so eine Form macht, ne? Und irgendwann verhärtet sich das dann und dann kann man den Rest unten drunter wegkratzen. Ja? Und es hat eine gewisse Flexibilität. Aber das finde ich total geil. Wir haben jetzt auch einen Kunden, die haben irgendwie so gar nichts. Da sind wir reingegangen in Italien, die stellen so große Maschinen her und wir sind da so ein bisschen mit diesem ganzen BMW-Gedöns rein. Wie so, habt ihr das und alle immer nur so, ja. Und haben wir auch gesagt, ja, seit 2 Jahren wollten wir R3, also ein SAP-System für die Produktion einführen und so weiter. Und da war auch jetzt so, fuck, also weil das die Kacke schon so am Dampfen war auf gut Deutsch, ne, so das wird alles gar nicht irgendwie funktioniert, aber wenn jetzt morgen nichts passiert, dann wird der Chef hier gefeuert, so ungefähr, ja. Mhm. Und genau wie du sagst, und dann haben wir direkt einfach so ein Chat with your production site, ja, also rede mit deinem Werk, ja. Und dann das Werk halt schon, ja, ist doch klar, weil das machen wir halt falsch und das machen wir falsch und wieso. Und dann hatten wir doch gar nichts groß gemacht, hatten wir so ein bisschen Rack gebaut, ja, wo einfach das eine Fehlersystem angebunden war. Und ich so, fuck. Und dann so den Werksleiter angeschaut, dann so, ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, ne, so, also. und dann auch gesagt, ja, im Grunde brauchen die diese Prozessebene, also die Prozesse an solches schon, aber diese Prozess, Dokumentation, dass irgendeiner dann irgendwo klickt und in irgendein Dropdown-Menü irgendwas aussucht, sondern du brauchst ja eigentlich nur die Agenten. Dann brauchst du natürlich deren Governance, wie du es genannt hast, diesen Agentic Layer. Und dann hast du ja eigentlich nur noch so eine Art Ledger, also so eine Art System of Record, wo die Transaktionen irgendwo gespeichert werden.
Ja,
also genau. Da sind wir auch noch nicht so weit, aber ich glaube, das wird richtig krass. Und ich glaube, das ist auch das Problem, weshalb die ganzen auch großen Dienstleister und die großen Provider alle so, also meine Hypothese, weshalb deren Aktienkurs so runtergeht, weil im Grunde, was ist SAP? SAP ist ja nicht nur ein System, wo man irgendwas klicken kann, sondern der große Mehrwert, der ja da war, war ja immer das Opinionated. Also das ist quasi der Prozess eigentlich schon mal so mit dabei ist und dann kann man es noch verschlimmbessern, so, ne? Und jetzt, wenn man sich überlegt, deshalb habe ich vorher ein bisschen nach diesen Blueprints gefragt, oder was ja auch andere machen, dass sie dann wirklich so Agenten schon haben, die sie dann wieder mitbringen und, ne, also sagen so, hey, das ist unsere Horde von Marketing-Agenten und wir kommen, dann sind die irgendwie mit dabei. Also siehst du das eher als Marketing oder kann das funktionieren oder?
Ja, natürlich kann das auch funktionieren. Und ich glaube, das ist doch völlig unklar, wie da eigentlich, also was ich jetzt gelernt habe, ist in den letzten Jahren, dass sich dieses Spielfeld immer wieder nochmal neu ordnet und die Karten auch anders gemischt werden. Aber es gibt halt 3 Sachen, die sich nie verändert werden. Und zwar, du musst halt deine Datenprozesse und die Systeme, auf denen KI arbeiten soll, die musst du einfach im Griff haben. Und KI wird sich jetzt die ganze Zeit weiterentwickeln. Es wird neue Konzepte geben. Jetzt gab es Agents, jetzt geht das Richtung Skills. Dann gab es Multi-Agent-Swarms, dann gab es whatever. Egal, ja, dann verfliegt das. Also wie viel ist bitte in diesen Markt gespült worden, was heute überhaupt keine, spricht gar keiner mehr drüber. drüber. Und für ein paar Wochen war es die Sache, die alle machen mussten. Also wäre furchtbar gewesen, wenn man auf all diese Sachen draufgesprungen wäre. Und es gibt immer diese drei Konstanten, die geblieben sind. Und zusätzlich musst du halt deine Organisation befähigen, dieses Thema zu verstehen und sich für sich zu adoptieren nehmen und diese Lücke zu schließen zwischen dem, was technisch möglich ist und was davon absorbiert wird, gerade von den Firmen, was ja auch riesig ist. Und dann idealerweise halt so bauen, dass jedes bessere KI-Modell und jede bessere Agent-Infrastruktur, Frameworks, whatever, alles besser macht. So. Und dafür sind wir dann wieder dahin, klare Prozesse, verfügbare, saubere Daten und Systeme, auf die KI zugreifen kann. Und das ist das, wo ich immer wieder bei rauskomme.
Aber jeder denkt, er muss das neueste Sprachmodell haben.
Ja, genau.
Wenn Donald Trump das abschaltet, ist irgendwie doof, aber...
Ja, who cares? Ja, wer muss denn jetzt bitte Fable 5 einsetzen in seinen Prozessen? Also klar ist das natürlich, wir nutzen das auch für in unserem Software-Engineering. Wenn wir jetzt irgendwie selbst Sachen bauen, ist das natürlich gut. Aber für 99% der Use Cases da draußen hättest du auch schon die Modelle nicht mehr gebraucht, die dieses Jahr rausgekommen sind.
Aber das ist nicht der Common Sense. Ja, ich war auf dem Panel auf der Rise of AI und da war jemand, der meinte, ja, er macht so Research für wie Startup Investments oder so und er braucht immer das neueste Frontier Model. Und dann habe ich gesagt, so, nee, glaube ich nicht. Ja, zeig mir, was du machst, ich baue dir das nach und wenn nicht, dann müssen wir es halt ein bisschen auf drei Agenten verteilen. Ne? Ja. Und dann ist es taub und selbst. Und ich meine, ja, es natürlich kann man machen. Man kann auch sein Bild irgendwie mit Presslufthammer aufhängen. Ne? Aber das Problem ist ja auch, dass das jetzt ja auch noch viel zu billig ist. Ne? Also selbst wenn das dann funktioniert, ist das jetzt ja noch super crazy subventioniert. Ja, wir müssen langsam zu Ende kommen. Jetzt fängt eigentlich erst an, so richtig Spaß zu machen. Hast du noch, also es war jetzt eh schon schön, wie du das nochmal zusammengefasst hast, was würdest du noch gerne mitgeben? Hast du noch so ein Staple für Europa oder hast du irgendwie so immer so die besten letzten Worte? Was ist dir noch wichtig vielleicht so zum Abschluss?
Also ich will auf jeden Fall dafür plädieren, dass es halt... Ich glaube, dass halt weiterhin noch viel zu viel über KI gesprochen wird. Und wenn ich, es ist auch manchmal auf so Konferenzen krass, wenn dann so Cases gezeigt werden, wie erstaunlich simpel dann viele Sachen einfach noch sind. Und deswegen glaube ich, und das ist immer wieder diese Lücke, die zeige ich auch in Vorträgen total gerne, ja, zwischen was kann man technisch theoretisch alles machen und was kommt real davon in Unternehmen an, die halt dann irgendwie eine Richtlinie geschrieben haben, Copilot-Chat eingeführt haben und dann gab es ein Prompting-Training und irgendwie gibt es eine Excel, wo 300 Use-Cases drinstehen. Und das ist ja super, dass man schon mal diesen Schritt gemacht hat, aber ich glaube, es ist echt nicht so schwer, da jetzt in welchem Bereich auch immer man arbeitet, halt relativ weit vorne mitzuspielen und sich halt schon Vorteile gegenüber seinem Wettbewerb zu erarbeiten, weil halt echt viele noch nicht so richtig weit sind. Und jetzt könnte man sich zurücklehnen und sagen, ja, okay, dann können wir ja auch noch ein bisschen abwarten oder halt in diese Opportunity jetzt halt reingehen. Ja, und ich glaube, wir brauchen einfach viel, viel mehr Pragmatismus und einfach klar, was brauchen die Companies, die brauchen halt alle produktivere Leute gerade, die brauchen alle mehr Durchsatz in ihren Prozessen und damit halt einfach anzufangen und das nicht zu verkomplizieren. Das würde mir einfach da viel mehr so Machermentalität und Pragmatismus in den Unternehmen da draußen wünschen. Das wäre cool. Ja, und KI ist bereit, da also an KI scheitert das schon ewig nicht mehr. Scheitert halt eigentlich nur an uns. Wir sind halt der Flaschenhals die ganze Zeit.
Sehr schön.
Und dann geht's aber in Europa nach vorne, ja. Also da sehe ich, da sind genug Chancen, ist genug Opportunity da draußen.
Danke, Felix. Hat super viel Spaß gemacht und ich glaube, wir müssen noch eine Folge 3 machen auf jeden Fall. Mal schauen, wer da einlädt. Danke für deine Zeit, saugeil.
Danke, Alex.